Im Namen unseres Herrn Jesus Christus möchte ich euch auch heute Abend ganz herzlich willkommen heißen mit dem Bibelwort aus Psalm 111, die Verse 2 bis 4. Groß sind die Werke des Herrn, erforscht von allen, die sie lieben. Voll Majestät und Hoheit ist sein Tun, und seine Gerechtigkeit besteht ewiglich. Er hat ein Gedenken seiner Wunder gestiftet, gnädig und barmherzig ist der Herr. Heute Abend möchte ich mit dem Thema Zeichen und Wunder fortfahren, und auch heute Abend habe ich einige Gedanken aus dem Büchlein von Benedikt Peters mit dem Titel »Sollte Gott etwas unmöglich sein?« entnommen. Wir haben in den letzten Botschaften ja gehört, dass unser Gott ein Gott der Wunder ist. Er ist der Gott der Schöpfungswunder und auch der Gott der Erlösungswunder. Er hat sich in seinem Ratschluss zur Rettung der sündigen Menschen einen Heilsplan für die Menschheit ausgedacht. Und deshalb hat er uns auch die Zeichenwunder gegeben. Und diese Wunderzeichen ließ Gott in der Geschichte der Menschheit nach einem göttlichen Plan zu. Die Zeichen traten nur zu einem bestimmten Zeitpunkt auf, da die Kraft der Zeichen in der Seltenheit liegt. Es sollten wichtige Hinweise auf geistliche, ewige Wahrheiten sein, die den Menschen nur zu bestimmten Zeiten gegeben wurden, um eben etwas Neues anzuzeigen. Wir haben einen Gott der fortschreitenden Offenbarung. Und das fängt an nach dem Sündenfall und hat dann bei Johannes dem Seher geendet. Da wurde die letzte Offenbarung Gottes den Menschen gegeben. Wir haben gesehen, dass es in der Heilsgeschichte Männer Gottes gab, die deshalb mit der Zeichengewalt ausgerüstet wurden. Und zwar jedes Mal, wenn Gott etwas Neues einführen wollte. Wie zum Beispiel den alten Bund durch Mose mit dem Volk Israel. Oder bei der Einführung des neuen Bundes durch den Sohn Gottes und seine Apostel. Durch diese Erkenntnis lässt sich also nun eine allgemeingültige Regel aufstellen oder formulieren. Und diese Regel lautet: Männer Gottes mit Zeichengewalt traten auf, als Gott etwas heilsgeschichtlich Neues einführte. Nachdem das Neue jeweils eingeführt war und das Zeugnis bekannt war, hörten auch die Zeichenwunder wieder auf. Die Zeichen wurden dann von dem von Gott gegebenen Wort abgelöst. So wie wir heute ja die Bibel haben, die Bibel genügt uns völlig. In der Geschichte lässt sich das tatsächlich auch so feststellen. Die Wunderzeichen, die die Apostel taten, hörten auf. Wenn wir die Bibel auf diesen Sachverhalt studieren, erkennen wir, dass die Zeichen schon zur Zeit der Apostel wieder abnahmen. Paulus schreibt nach dem ersten Korintherbrief nicht mehr von Wundergaben. Er legte nun, durch den Geist Gottes geführt, stattdessen das Gewicht immer mehr auf die Lehre, auf das geschriebene Wort. Er ermuntert zum Beispiel auch die Kolosser: Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Kolosser 3,16. In Kolosser 1, die Verse 3 bis 6, steht geschrieben: Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch, von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. Also ein wunderbares Zeugnis am Anfang des Kolosserbriefes. Ja, wir haben gelesen, von der ihr zuvor gehört habt, nicht durch Zeichen und Wunder, sondern durch das Wort der Wahrheit. Also das Wort der Wahrheit hatte eben diese Kraft und hat es bis zum heutigen Tag noch, dass die Gnade Gottes gehört werden kann und sie in Wahrheit erkannt werden kann. Nicht Zeichen und Wunder bringen Frucht, sondern das Wort der Wahrheit. Zeichen und Wunder waren wichtig bei der Einführung von heilsgeschichtlich Neuem, aber sie konnten keinen echten Glauben wecken. Ich halte nochmals fest, dass die Wunderzeichen nach der Einführung des neuen Bundes durch den Herrn und seine Apostel aufhörten. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, fällt uns auf, wie die Wunder nach anfangs gehäuftem Auftreten immer spärlicher wurden. Nachdem die Judenheit das Zeugnis der Apostel in Jerusalem verworfen hatte, wirkten die Apostel dort keine Zeichen mehr. Paulus bleibt in seinem Gefängnis verwahrt. Es befreit ihn kein Engel, wie wenige Jahre noch zuvor seinen Mitapostel Petrus. Da hat sich also eine Veränderung ist eingetreten. Und als der Apostel Paulus gefangen war, da fand auch kein Erdbeben statt, das ihm die Freiheit schenken könnte, wie damals in Philippi. Über den geplanten Anschlag der Juden wird Paulus auf ganz normale Weise bewahrt. Also nicht etwa durch gewaltige Engel mit flammenden Schwertern, was ja einem Wunder gleichkommen würde, sondern ganz einfach durch eine normal übliche Eskorte des Militärschutzes. Danach muss der Apostel jahrelang in Gefangenschaft bleiben. Im Jahre 61 schreibt er aus der römischen Gefangenschaft einen Brief an die von ihm in Philippi gegründete Gemeinde. Und wir erfahren darin, dass er von Philippi Besuch bekommen hatte. Der Epaphroditus hatte dem Apostel eine Geldgabe überreicht. Dabei war er so ernstlich erkrankt, also dieser Epaphroditus, dass Paulus gar befürchten musste, er würde ihm sterben. Und das lesen wir in Philipper 2, die Verse 27 und 28. Er, also der Epaphroditus, war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Umso dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. Diese Verse zeugen nicht von Wunderzeichen der Heilung, sondern von einer vollständigen Hilflosigkeit des Apostels gegenüber der Krankheit. Wir finden nicht den geringsten Hinweis auf apostolische Wunderkraft. Vielmehr erbarmte sich Gott über seinen bewährten Diener Paulus, damit er nicht von übermäßiger Traurigkeit verschlungen wurde. Das war ein reines Erbarmen Gottes über den Paulus, und so musste dieser Epaphroditus nicht sterben, weil sonst eben der Paulus zu viel Betrübnis gehabt hätte. Im Jahre 62 nach Christus wird Paulus wieder freigelassen und hat Gelegenheit, die Gemeinden in Kleinasien zu besuchen. Einmal muss er Trophimus, einen Mitarbeiter in der Hafenstadt Milet, krank zurücklassen. 2. Timotheus 4, Vers 20. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ ich in Milet krank zurück. Auch ihn konnte Paulus nicht heilen. Auch sein echtes Kind im Glauben, Timotheus, musste er den Rat geben: Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. 1. Timotheus 5,23. Der Apostel wünscht wohl, dass dem Übel seines Schützlings abgeholfen werde, aber er kann ihm nur eine einfache medizinische Maßnahme empfehlen. Also war er kein Diener des Herrn mehr, der die apostolische Wunderkräfte besessen hätte. Bei all diesen Stellen, diesen Beweisen in der Bibel, dürfen wir vermuten, dass es eben diese Wunderkräfte inzwischen gar nicht mehr gab. Als Paulus in Ephesus war, besaß er noch die apostolische Zeichengewalt. Apostelgeschichte 19, 11 und 12. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, so dass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Das war eine apostolische Zeichengewalt. Und von dort schrieb er auch den 1. Korintherbrief, weshalb er darin noch von Zeichen und Wundern spricht. In keinem einzigen später geschriebenen Brief erwähnt er solches mehr. Und auch die Korinther hatten ja ganz viele Gaben, sogenannte Zeichengaben, Zeichenwunder, die sie eben bekommen hatten. Und das war ja die Zeit, in der eben die ersten Gemeinden entstanden sind. Aber eben, dass in keinem einzigen späteren Brief mehr von solchen Wunderkräften geschrieben steht, das scheint ein eindeutiges Indiz dafür zu sein, dass sie eben allmählich zurückgingen und bald ganz aufhörten. Sie hatten ihren heilsgeschichtlichen Dienst getan. Von nun an nahm das geschriebene Wort den Platz der Zeichen ein. Und das, wie wir wissen, bis zum heutigen Tag. Wir haben heute Morgen gehört, dass das Neue Testament uns aber warnt, dass es in der letzten Zeit auch wieder Zeichen und Wunder stattfinden werden. Matthäus 24, 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Das ist eine ganz klare Warnung für die Endzeit, in der wir ja heute leben. Es ist bezeichnend, dass in der späteren Kirchengeschichte auch keine solchen Wunderzeichen mehr bekannt waren. Erst wieder, als eine Gemeinde in der Azusa-Straße in der Hochburg des Spiritismus im Staat Kalifornien berichtete, dass Gott die Gabe der Zungenrede wieder geschenkt habe. Plötzlich gab es da wieder solche Wunderzeichen. Und vorher, praktisch 1800 Jahre, gab es die nicht mehr. Und das war um etwa 1906 hat das stattgefunden. Die Pfingstcharismatische Gemeinde war so entstanden und es gab darauf die sogenannte erste Welle, die von dort aus in die ganze Welt ging. Um 1960 kam dann die zweite Welle und später noch die dritte Welle, um schließlich alle christlichen Gemeinden mit ihren pfingstcharismatischen Lehren zu erfassen. Dies ist in Wahrheit eine traurige Geschichte. Und es ist aber ebenso traurig, dass die meisten Christen sich nicht für die Geschichte der Entstehung dieser Strömung interessieren, bis sie selbst davon überschwemmt werden. Und in dieser Zeit leben wir heute. Aber das Tragische ist nicht, dass in diesen Gemeinden keine wahren Christen wären. Das Tragische ist, dass in diesen Gemeinden durch falsche Lehre und durch die schwarmgeistigen Einflüsse des Feindes die Menschen von der gesunden Lehre des Wortes Gottes weggeführt werden. Plötzlich zählt nicht mehr das Wort Gottes, sondern nur noch der Jesus der schönen Gefühle. Man spricht dann anstatt von Bibeltreu, von Jesustreu und merkt nicht mehr, dass diese beiden Begriffe in Wahrheit ja nicht voneinander zu trennen sind. Jesus ist das Wort. Aber unter dem Begriff Jesustreu versteht man ein Gefühlschristentum, das die Menschen nicht mehr anhand des Wortes Gottes beurteilt. Das kann es auch nicht mehr, weil es das Wort Gottes nicht mehr als verbindlich betrachtet, sondern anhand der eigenen menschlichen Gefühle. Und das führt schlussendlich ebenso in die weltweite Ökumene wie auch die römisch-katholische Kirche. Auch in Lourdes geschehen übrigens Wunder. Das ist ja so eine katholische Heilstätte, so, wo die Maria erschienen sein sollte, ja, wo so eine Pilgerstätte, wo man dann eben Heilung erwartet. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese vom Geist Gottes gewirkt sind, diese Heilungen. Hat doch die katholische Kirche einen offensichtlichen Aberglauben, der sich nicht auf das Wort Gottes stützt, sondern auf ein menschlich-mystisches Lehrsystem, das den Lehren der Heiligen Schrift völlig entgegengesetzt ist. Das ist die traurige Wahrheit, die man auch sagen muss. Spurgeon hat außerdem einmal gesagt, dass die Lehre der Wassertaufe die verdammungswürdigste Lehre der Christenheit sei, denn dadurch wären Millionen von Menschen in der falschen Gewissheit in die ewige Gottesferne gekommen. Und das haben wir heute ja immer noch. Ich rede von der Lehre, dass durch die Wassertaufe jemand in die Kirche aufgenommen wird und somit automatisch eben ein Kind Gottes sei. Aber wir wissen, dass das eine Irrlehre ist, denn die Wassertaufe kann niemanden retten. Es gibt keine Einheit und keine von Gott gewirkten Wunder, wenn keine Wahrheit vorhanden ist. Johannes 17 spricht von Einheit in der Wahrheit. Die Ökumene von einer Einheit ohne das Wort Gottes, also auch ohne Wahrheit. Das ist der große Unterschied. Wo aber keine Wahrheit ist, da ist auch Gott nicht. Der Apostel Paulus warnt uns, dass der Antichrist mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit allem Betrug auftreten werde. 2. Thessalonicher 2, die Verse 9 und 10. Ihm, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischer Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Der Mensch der Sünde wird bald auftreten, und dann werden alle Gemeinschaften, alle Menschen, die die Wahrheit nicht haben, durch diese betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wundern dem Antichristen zugeführt und werden ihn anbeten. So sagt es uns die biblische Prophetie. Und das Wort ist ja verlässlich. Gottes Wort ist absolut zuverlässig, auch in diesen endzeitlichen Dingen. Selbstverständlich kann Gott auch heute noch Wunder tun. Zum Beispiel ein Wunder der Krankenheilung. Doch bin ich überzeugt, dass er es nicht mehr auf dieselbe Weise wie zur Zeit der Apostel tut. Denn diese Zeit war eben eine ganz spezielle Zeit in der Heilsgeschichte Gottes. Das sollten wir auch demütig anerkennen. Wenn Gott will und er einen Menschen von einer Krankheit, die Gott ja übrigens selbst zugelassen hat, nicht zu vergessen, heilen will, kann er es selbstverständlich tun. Er erhört immer noch ein ernstes Gebet. Doch sollten wir ebenso die vielen Warnungen betreffend der Endzeit im Neuen Testament ernst nehmen. Aber schon zur Zeit des Apostel Paulus waren falsche Apostel unter den Korinthern am Werk und Paulus musste die Korinthergemeinde ernstlich warnen. 2. Korinther 11, Vers 4. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Also da muss man sich mal in diese Gemeinde zurückversetzen, in diese Korinthergemeinde. Der Paulus schreibt das im 2. Korintherbrief. Also da muss die Gemeinde schon bestanden haben. Der erste Brief wurde schon geschrieben. Darin wurden auch diese Wunderzeichen erwähnt. Im 2. Korintherbrief war dann keine Rede mehr von diesen Wunderzeichen. Aber stattdessen hat da der Paulus die Korinther mit diesen eben gelesenen Versen konfrontieren müssen. Also ein anderer Jesus wurde plötzlich verkündigt. Und sie haben einen Geist empfangen, den sie vorerst eben nicht empfangen haben. Oder ein anderes Evangelium, das sie am Anfang auch nicht angenommen haben. Also das sind eigentlich Verse, die gelten heute noch. Das ist auch heute noch für uns eine ernste Warnung. Und in 2. Korinther 11, in den Versen 13 bis 15 steht dann geschrieben, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener, sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Und da muss ich eben auch sagen, ich komme wieder nochmals auf diese pfingstcharismatischen Gemeinden zurück. Es geht mir nicht darum, irgendwelche Menschen bloßzustellen oder auch Brüder oder Schwestern zu verurteilen, sondern es geht mir darum, dass wir uns bewusst sind, dass auch Kinder Gottes verführt werden können. Das ist die Wahrheit. Aber in diesen Gemeinden, da beachtet man diese Verse gar nicht mehr. Man ist so in einer Euphorie, möchte ich jetzt mal fast sagen. Man freut sich über die Gemeinschaft, das ist ja auch richtig, aber da wirkt eben wirklich oft ein anderer Geist und das ist nicht der Geist Gottes. Wenn der Geist vom Wort weglenkt, dann kann es nicht der Geist Gottes sein. Der Geist Gottes führt immer in die Wahrheit, er führt immer zum Wort Gottes und er bewirkt einen Hunger nach dem Wort Gottes. Nach biblischer Prophetie werden aber auch göttlich gewirkte Zeichen und Wunder am Ende noch einmal auftreten. Die beiden Zeugen aus Offenbarung 11 tun Zeichen, die auch Mose und Elia taten. Sie verwandeln das Wasser nicht in Wein wie unser Herr, sondern in Blut. Und das ist dann eben ein Zeichen, ein Wunder Gottes, noch einmal in der Endzeit. Und diese Propheten, sie verschließen den Himmel und lassen Feinde im Feuer des göttlichen Zornes umkommen. Beachten wir aber Folgendes. Es sind alles ohne Ausnahmen Zeichen des Gerichtes Gottes. Der Herr Jesus hatte, außer bei der Verfluchung des Feigenbaums, immer Zeichen der Kraft und des Lebens getan. Ebenso auch die Apostel, außer das eine Mal bei der Blendung des Zauberers Elimas. Die endzeitlichen, von Gott gewirkten Zeichen sind alle ein Ausdruck von Gottes Zorn und damit eben Vorboten des bald hereinbrechenden letzten Gerichts. Sie bringen alle Unheil und Tod. Das müssen wir uns auch bewusst sein. Wir sollten daher in der Endzeit eben nicht nach Zeichen der Heilung Ausschau halten. Sie werden zwar auch geschehen, aber sie sind dann nicht von Gott, sondern vom Widersacher gewirkt. Der Feind, der Teufel, der Menschenmörder von Anfang an kann eben auch Heilung bewirken. In Offenbarung 13, 3 und 4 steht, und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach, und sie betete den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer vermag mit ihm zu kämpfen? Also da wird dann auch wieder ein großes Wunder geschehen, der Heilung, und die Menschen werden dann verwundert sein und das Tier schlussendlich anbeten. Und den Drachen. Sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an. Also beide werden dann angebetet. Wir aber wollen auf den Herrn schauen, nicht auf Zeichen und Wunder. Sonst könnte es gefährlich werden in der letzten Zeit, da könnten wir einfach, unsere Sinne könnten geblendet werden. Und darum ist es ja wichtig, je dunkler es um uns herum wird, desto inständiger sollten wir auf das Wort Gottes achten, auch auf die Warnungen betreffend der Endzeit, bis der wahre Morgenstern, welcher unser Herr Jesus Christus ist, wiederkommen wird. 2. Petrus 1, Vers 19 steht das so bekannte, viel zitierte Wort: Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das wird dann sein, wenn eben der Herr Jesus Christus wiederkommt. Epheser 2, die Verse 4 und 10 sind die letzten Verse, die ich noch lese. Das ist sozusagen als Abschluss, der uns daran erinnert, dass eben Gott uns lebendig gemacht hat, wenn wir seine Kinder sind. Und ich lese jetzt diese Verse noch, Epheser 2, Verse 4 bis 10. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet, und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Amen.